Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, Folge 40 des Our Podcast, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind im Sommer und in der dritten Liga angekommen, relativ hart angekommen. Wir haben die Spiele gegen Freiburg, gegen Mainz, gegen Osnabrück, gegen Mannheim gesehen und das gibt natürlich viel Gesprächsstoff, was wir heute miteinander besprechen wollen. Miteinander ist wieder Martin, ist da.
Hi.
Hallo Martin. Und Tobi. Hi Tobi.
Hi, Grüße aus Dresden.
Seid ihr denn schon, Tobias, Martin, in der Drittklassigkeit angekommen? Wie fühlt sich für euch diese dritte Liga an, diese Drittklassigkeit? Spürt ihr etwas?
Ja, also ich finde, die dritte Liga, die bietet auch schon viele, viele geile Spiele. Sie bietet vor allen Dingen viele Ostduelle. Sie bietet, also es ist ein großes Potpourri an Spielen. Es ist natürlich eine ganz andere Spielweise jetzt als in der zweiten Liga. Also wird ganz viel mit dem langen Holz gearbeitet, sehr viel körperbetonter gearbeitet. Aber man kann auch sagen, es ist eine richtige Arbeiterliga. Und ich denke, Arbeiten war doch eigentlich früher immer das Motto der Menschen im Erzgebirge, natürlich auch heute noch und natürlich aber auch des Vereins. Insofern freue ich mich eigentlich auch schon ein bisschen auf diese Drittligasaison, auch wenn sie ja ziemlich mies begonnen hat.
Und fantechnisch, Martin, für dich?
Fantechnisch? Naja, ich war jetzt schon in zwei neuen Stadien, ich habe schon zwei neue Stadien gemacht. Ich war in Elversberg und ich war in Bayreuth. Elversberg war ich im Pokal gegen Bayer Leverkusen und Bayreuth war ich gegen, ja, auch wieder Freiburg 2 und das war ein ganz, 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 ganz schlimmes Spiel. Also da dachte ich mir, was spielen wir in einer Kackliga? Also das war echt richtig hart. Das war noch viel härter als jedes Ausspiel bis jetzt. Ja. Fand es relativ enttäuschend ist bisher und ja, wir spielen in einer Kackliga, ja, also ist halt so. Es ist einfach nicht mehr St. Pauli und nicht mehr Union Berlin und was weiß ich, was man so cool fand vorher. Es sind halt einfach auch viele Kackvereine dabei. Keine es Grüße.
Es ist halt wirklich auch ein anderes Niveau, ne? Und ich sehe das auch wie Tobi, so die namhaften Mannschaften haben natürlich einen gewissen Reiz und strahlen ihn auch aus, auch gerade die Derby-Tuelle. Aber die Spiele, und ich habe jetzt, ich glaube, jetzt nur die Ausspiele habe ich gesehen und sonst so ein paar einzelne, auch die Konferenzübertragung habe ich mir mal angeguckt auf Magenta. Das ist echt schon ein hartes Niveau. Und im Zweifel, wir sind jetzt echt nicht von Aue irgendwie große spielerisches Können gewohnt. Aber das ist jetzt echt nochmal eine andere Liga. Und sich daran zu gewöhnen und auch mit einem Einstand als Absteiger in die dritte Liga zu gehen und zu sagen, okay, also wir haben jetzt schon fußballreich irgendwie was drauf. Das hat sich jetzt echt nicht so bewahrheitet und das ist hart zu akzeptieren für mich tatsächlich. Mal gucken, wir haben ja einige Themen heute zu besprechen. Wir besprechen die Spiele, wir besprechen den aktuellen Kader, wir besprechen die Abgänge. Wir gucken uns die Spiele in den nächsten Wochen an. Das wird aber echt eine harte Saison, eine lange Saison auch. Und ja, wollen wir mal gucken, wie sie für uns endet. Wollen wir mal anfangen mit dem Rückblick auf die Spiele. Wir gehen nicht mehr jetzt jedes Spiel einzeln durch im Detail. Aber wir gucken uns mal ein paar Highlights an. Und ja, wie ich fand, das Freiburg-Spiel, besser kann man natürlich nicht in der Saison starten. Also wie will man sich's aussuchen, besser aussuchen, als in der ersten Minute 1-0 auswärts in Führung zu gehen und 90 Minuten bei brütender Hitze gegen 10 Mann zu spielen. Ich habe das ganze Spiel am Strand, an der Ostsee, hinter der Düne sozusagen geguckt und habe mehr oder weniger nach den ersten Minuten erstmal ausgedreht und bin eine Runde schwimmen gegangen, weil es für mich tatsächlich, das gebe ich mal zu, auch mehr oder weniger gelaufen war, weil gegen 10 Mann mit 1-0 im Rücken musst du dieses Spiel irgendwie wie holen. Martin, du warst ja vor Ort. Wie war insgesamt so die Stimmung? Wie war es im Breisgau?
Ja, also ich fand es überraschend voll. Also das muss ich schon mal sagen, der Gästeblock war ziemlich gefüllt. Auch viele Familien und naja, generell immer im Südwesten ist ja sowieso, dass viele Leute da auch wohnen. Ich würde halt mal sagen, ich habe nicht so viel vom Spiel gesehen, weil der Gästeblock halt schon auch eine schlechte Sicht hat. Also das muss man an der Stelle nochmal sagen, das ist ein massives Netz davor. Ich saß zum Glück oben auf den Sitzplätzen, da sieht man noch ein bisschen besser als vom Sitzplatz unten. 13 Euro für so einen Sitzplatz, wo man nicht viel sieht, auch ganz schön heftig, finde ich. Aber insgesamt ein sehr enttäuschendes Spiel. Also ich fand halt, die Leute waren auch noch zu positiv dafür, dass man es halt schon irgendwie nicht gezogen hat. Also dass man auch jetzt keine großen Chancen mehr kreiert hat nach dem 1-0, das muss man ja auch einfach mal sagen. Man hat ja irgendwie versucht, eine Führung zu verwalten und das, finde ich, ist halt auch zu wenig gegen 10 Mann und gegen eine U23, die eigentlich auch verunsichert ist dann in dem Moment, ne? Also weiß ich nicht, fand das kein gutes Spiel. Und ja, es war natürlich mega heiß. Übrigens auch richtig bescheuert, dass man bei 35 Grad kein kostenloses Wasser bekommt in Deutschland. Das ist einfach ein absoluter Witz, dass du dir für 3 Euro ein Wasser kaufen musst oder auf die Toilette gehen musst. Das finde ich einfach richtig beschissen. Und ich frage mich auch immer, ob Vereine sowas nicht mitkriegen. Weil ich war jetzt auch bei der EM in England eine Woche, da durfte man überall eine Flasche Wasser mit ins Stadion nehmen. Und da gab es auch in jedem zweiten Stadion einen Trinkbrunnen. Also einfach nur Wahnsinn, dass man in Deutschland für jedes Getränk einen Haufen Geld hinlegen muss. Und in der dritten Liga sind ja die Getränkepreise jetzt auch nicht günstiger. Also gestern in Mannheim zum Beispiel auch ein Bier 4 Euro. Und ich glaube in Freiburg sogar 4,50. Also Wahnsinn, ne?
Ja, die Bierpreise haben wir uns dann im Detail angeguckt im Mainz-Heimspiel, Tobi, oder? Da,
ja.
Haben sie ja die Preise auch angepasst. Wollen wir darauf gleich zugehen? Oder hast du noch zum Freiburg-Spiel was zu ergänzen?
Naja, das Freiburg-Spiel hat ja eigentlich jetzt schon auch die Schwächen offengelegt, die sich auch in den letzten Spielen ja einfach auch sehr, sehr deutlich gezeigt haben. Also wir hatten ja, ich gucke nochmal, wir haben 16 Schüsse insgesamt, davon gingen nur 7 Schüsse aufs Tor. Das Ding ist halt, zwei Schwächen, die auch in den nächsten Spielen sich durchziehen werden. Erstens, wir kriegen unsere Stürmer überhaupt gar nicht ins Spiel. Also der Hut irgendwie, der macht und der tut und da holt sich immer so auch im Mittelfeld die Bälle ab, aber der verhungert da vorne ja irgendwie praktisch. Und das Zweite ist, dass wir Probleme haben, wenn wir praktisch in gegnerische Konter laufen. Das bedeutet, durch das hohe Aufrücken ist es ja praktisch so, haben die unglaublich viel Wiese vor sich und das kriegt man dann am Ende halt auch nicht mehr gestemmt. Und dadurch konnte auch Freiburg, ich weiß nicht, hast du es gesehen, Martin, aber hat ja Freiburg auch ganz, ganz wenig Chancen ein Tor gemacht, weil das auch noch ein Eigentor war. Also so die hintere Abstimmung stimmt nicht. Und dass man einfach sagen muss, das Mittelfeld muss einfach viel, viel stärker sozusagen die Abwehr verteidigen oder beziehungsweise auch abschirmen und gleichzeitig aber auch viel, viel mehr kluge Pelle auch in die Spitze geben, um solche auch mal den Hut zu bedienen, der bis jetzt sozusagen überhaupt gar nicht seine Qualitäten zum Vorschein bringen lassen konnte.
Ich glaube, man sieht halt nochmal, namhaft ist unser Kader auf jeden Fall. Also wenn man sich auch die Beschreibungen von Analysten, die sich so alle Vereine der dritten Liga mal vorgenommen haben, sind wir ja auch, glaube ich, auch von 14 Trainern als Aufstiegskandidat genannt worden. Also ich glaube, das sagt schon einiges, aber wir kriegen es halt aktuell noch nicht in die Mannschaft hinein. Und ich sage ja auch, man muss im Zweifel der Mannschaft Zeit geben, um sich einzuspielen. Aber auch so manche technischen Fehler, Stockfehler, Abspielfehler, wir kommen dann ja gleich nochmal zum Mannheim-Spiel, weil das noch so präsent war und gestern Abend ja gerade passiert ist erst. Das hat für mich nichts mit Abstimmung oder so zu tun, wenn ich den Ball nicht zum Mitspieler bekomme, auch nichts mit Laufwegen oder mit Abstimmungen zu tun. Das ist tatsächlich echt noch erschreckend. Und um mal was Positives zu sagen, und dann gehen wir auch schon ins nächste Spiel über. Das Heimspiel gegen Mainz hat mir die erste Halbzeit super gut gefallen. Ich glaube, da sind wir auch gut ins Spiel gekommen, haben gut gegen einen sehr starken Gegner dagegen gehalten. Ich glaube, man hat gesehen auch, warum Mainz in der ersten Liga spielt. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist uns dann ein bisschen die Luft ausgegangen und da konnten wir dann nicht mehr so überzeugen und haben dann auch im Endeffekt leider noch auch deutlich verloren, wobei jetzt eine 3-0 Heimniederlage als Drittligist gegen den gestandenen Bundesligisten auch noch vollkommen in Ordnung war. Aber natürlich wurden einem da auch wieder die Grenzen aufgezeigt. Ja, man weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte schon irgendwie immer noch so eine kleine Hoffnung vor dem Spiel, dass wir die Überraschung schaffen, auch gerade mit dem Team. Das sollte aber nicht sein.
Ja, und gegen Mainz ist ja auch noch nie irgendwas gegangen. Also ich meine, Mainz ist halt ein unattraktiver, also für uns relativ unattraktive Gegner aus der ersten Liga, die uns einfach auch mit ihrer technischen Qualität und ihrer Schnelligkeit einfach auch häufig total überrannt haben. Und die einzige Chance, die hatte ja, glaube ich, Besson. Und wenn du die halt eben nie machst, dann ist ja klar, dass halt Mainz irgendwann auch drückend überlegen ist. Leider auch wieder durch individuelle Fehler in der Abwehr. Schade, schade.
Ja, mal wieder. Also, ja, echt schade. Gut, mal wieder in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal rausgeflogen.
Pokal aus ist nur einmal im Jahr.
Nicht auf längere Zeit der letzte Auftritt im DFB-Pokal ist. Was gibt es eigentlich vom Sachsen-Pokal Neues? Ich glaube, wir steigen später erst ein, oder?
Immer in der dritten Runde.
Gibt noch keine Auslosung jetzt, auf die wir treffen könnten. Da wird immer neu ausgelost. Wann ist dritte Runde? Irgendwann im Herbst dann wahrscheinlich, oder?
Also wenn ich mich erinnere, haben wir doch die dritte Runde frühestens immer im Oktober gespielt. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt mit der WM in Katar ist. Es kann ja natürlich auch sein, dass sie da nochmal eine Pokalrunde reingeknallt haben. Aber es ist ja auch im September auf jeden Fall eine Länderspielpause, wo die dritte Liga pausiert.
Das stimmt. Wahrscheinlich wird da dann einiges gespielt. Schauen wir mal, auf welchen Dorfclub wir da treffen. Es gab noch eine DFB-Aktion, Tobias. Wie bewertest du denn die Schweigeminute am Anfang des Spiels?
Also ich war ja, ich muss auch zu meiner persönlichen Schande gestehen, ich war ja auch zum DFB-Pokalspiel von Dresden gegen Stuttgart. Dort ist ja diese Aktion vom DFB ja komplett untergegangen, also die ist ja wirklich komplett zerpfiffen worden. Und ich habe mir schon so gedacht, oh, ob das jetzt genau so passiert. Ich fand, es ging, also es haben natürlich viele Leute gepfiffen und war bei Weitem jetzt nicht ganz so schlimm, wie das jetzt in Dresden, waren natürlich auch weniger Leute da. Und ich habe mir dann so im Nachhinein überlegt, so, naja, also es ist natürlich so, Leute, die da einfach gepfiffen haben, können natürlich einerseits kritisieren, dass natürlich bezweifeln vielleicht die Folgen des Klimawandels, obwohl die natürlich gerade, wenn wir uns diesen Sommer angucken, natürlich unübersehbar sind. Oder interessieren sich vielleicht am Ende gar nicht für das Thema. Oder auch, sie kritisieren natürlich, dass natürlich der DFB sozusagen solche schönen Promotion-Aktionen natürlich macht und da so dieses, so die Flagge hochhält, eine super wichtigen Thema, sich aber selber eigentlich keineswegs dran hält. Also ich meine, wenn ich mir jetzt die WM angucke, die sitzen ja dann, also die fliegen ja trotzdem zu jedem Spiel aus einem Nachbarland mit dem Flugzeug her, wo ich mir auch sage, wo halt Millionen von Tonnen CO2 in die Umwelt geblasen werden. Und dann stellst du dich aber zu Hause hin und machst dann am Ende so eine Aktion. Also das Ding ist halt, glaubwürdig kannst du mit solchen Aktionen nur sein, wenn du da selber auch deine eigenen Werte lebst. So hatte das etwas so für mich so in Richtung Greenwashing. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt, Greenwashing.
Da hat ja auch Elversberg ein schönes Plakat gehabt, Martin, ne?
Nee, es war Leverkusen in Elversberg. Okay. Also Leverkusen in Elversberg hat gesagt, eine Minute Schweigen fürs Klima und ja, 90 Minuten Klimaanlage in Katar oder so war der Wortlaut. Mein Bild dazu war übrigens auch überall ungefähr, haben auch einfach Leute irgendwie geklaut, war ein bisschen nervig. Aber gut, ich finde, wie du schon, hast du schon gut aufgedröselt, also das sind einfach zwei Sachen und die werden dann in so einem Gebuhr halt vermischt, ne? Also einmal legitime Kritik am DFB und auf der anderen Seite ja halt so ein bisschen Ignoranz gegenüber dem Thema und vor allen Dingen auch der Wichtigkeit des Themas oder halt auch so eine Position wie, ja, hau mir damit ab, weil ich will ja mein Leben nicht ändern oder auch nicht ändern oder ich kann mein Leben nicht ändern, das muss man ja auch immer mal sagen, oft ist es ja auch ökonomische Abstiegsangst oder so.
Und als DFB wollen wir natürlich auch unser Geschäftsmodell nicht ändern. Das hängt ja dann insgesamt auch alles zusammen, inklusive UEFA und FIFA und alles zusammen. Aber ich will euch noch auf eine andere Aktion hinweisen. Die hat mein Vater gesehen und mich darauf hingewiesen. Viele Grüße. Habt ihr bemerkt, dass die Tribüne fast komplett leer war in Aue gegen Mainz beim Pokalspiel? Und wisst ihr, woran es lag?
Nee.
Das heißt, die VIP-Tribüne, also sozusagen der komplette Bereich so über den Spielereingang. Ich habe dann nochmal ein bisschen recherchiert und auch im Netz gibt es so ein paar Andeutungen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die ganzen VIP-Gäste, die sozusagen Sponsorentickets haben, zu jedem Spiel kommen oder können in der Liga, aber diese VIP-Tickets gelten wohl nicht für Pokalspiele.
Ja.
Und dann haben sich wohl die Sponsoren gesagt, ja gut, wenn wir selbst dafür Geld zahlen müssen, dann kommen wir nicht. Ist jetzt so eine Vermutung, so eine These. Hat auf jeden Fall ein skurriles Bild abgegeben, wo ja doch das Stadion einigermaßen gut, glaube ich, mit 8.500 Zuschauern besetzt war. Und diese komplette VIP-Tribüne, Haupttribüne irgendwie fast komplett leer war. Das ist schon skurril gewesen. Ne? Und man sieht halt auch mal, wer dort sitzt. Ne? Das sind dann halt auch zu den üblichen normalen Ligaspielen wirklich fast nur Sponsoren und VIPs.
Aber ist doch auch ein bisschen verständlich, dass ich jetzt, wenn ich eine Firma habe, nicht nochmal extra für so ein Pokalspiel dann super viel bezahlen will. Also ja, vor allen Dingen, es ist ja auch Ferienzeit und vielleicht ist es dann auch sowieso nicht attraktiv, weil aus meiner Belegschaft gar keiner hin will oder von meinen Partnern, was weiß ich. Also ich meine, es ist ja auch... Genau. Insgesamt hast du wahrscheinlich die Kalkulation ja auch über so eine Saison von so einem Sponsoring.
Ja. Aber hat mich halt auch insgesamt gewundert, dass das Paket nicht die Pokalspiele mit beinhaltet. Es ist ein Spiel jedes Jahr. Also das hätte man auch mit reinpacken können.
Naja, aber der Verein muss ja auch einen Teil der Einnahmen an den Gastverein abgeben oder an den DFB.
Ja, gut, ist mir nur aufgefallen. Ja, wir sind dann, glaube ich, auch optimistisch in das nächste Spiel gegangen gegen Osnabrück. Auch ein guter Gegner, steigender Gegner. Einige rechnen sie ihnen ja auch Aufstiegschancen zu. Gehen hier in Führung durch Stefaniak, für mich aktuell ja der Überspieler aktuell. Also wenn wir von einem Spieler sprechen, der eingeschlagen hat aktuell, dann ist es meiner Meinung nach Stefaniak und dann kommt lange nichts. Mit einer guten Einzelaktion macht er das 1-0 und dann, finde ich, hauen wir das Tor uns selbst rein durch irgendwie Sorge, der vorne im gegnerischen 16er nach einer Standardsituation da irgendwie den Ball versucht zu kriegen, kriegt ihn nicht, sie stören sich gegenseitig und der Konter läuft. Und mal wieder, wie du, Tobi, vorhin gesagt hast, in einer Kontersituation und wir kriegen den Ausgleich und schaffen es dann aber auch nicht, irgendwie auch in der zweiten Halbzeit Druck aufzubauen, um das irgendwie zu holen oder noch umzubiegen. Und mussten uns mit dem Unentschieden begnügen. War jemand von euch da eigentlich? Gegen Osnabrück?
Gegen Osnabrück war ich nicht da, nee.
Okay. Habt ihr es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Ich hab's tatsächlich gesehen und tatsächlich muss man auch sagen, also es war, also am Ende geht das einfach auch total in Ordnung. Also was mir aufgefallen ist, wir hatten ja auch unseren Neuzugang Boris Tastschi, der hat natürlich eine unglaubliche Präsenz, also der hat einfach eine unglaubliche körperliche Wucht, aber der ist langsam. Und der hat sich ja auch dann einmal um die eigene Achse gedreht. Und man muss halt auch sagen, also ohne jetzt Boris Tassi zu nahe treten zu wollen, es ist ein wuchtiger Stürmer, es ist ein kantiger Stürmer, so ein typischer Sturmtank, aber eine prima Ballerina wird das in seinem Leben wahrscheinlich nie mehr werden, weil der hat ja echt lange gebraucht, um sich da auch im Wesentlichen zu drehen. Und man hat auch wieder gesehen, man hat versucht, ganz viel Flanken auch reinzuschlagen. Die aber letztlich gesehen fast alle nicht den entsprechenden Abnehmer gefunden haben. Na, also das muss man, das also besonders dann am Ende wieder. Aber letztlich gesehen ist so, hat das auch gezeigt, so dass uns vorne, also bis zum 16-Meter-Raum sieht das gut aus, aber so der vorletzte und letzte Pass, der fehlt einfach. Und das ist so ein bisschen dadurch. Generierst du zwar relativ viele Torchancen, die aber eigentlich im Maß relativ ja, ungefährlich sind. Und das ist im Moment auch das große Problem an der Geschichte.
Hat euch auch die Verpflichtung von Boris Tachy so überrascht wie mich? Also ich finde, das ist ein Zielspieler vorn drin, der durch seine Statur sicherlich einer Mannschaft helfen kann. Aber kann er uns tatsächlich weiterhelfen? Weil ich finde, Elias Huth aktuell ist ein ähnlicher Spieler, einige Jahre jünger, vielleicht noch einige km/h auch schneller. Aber auch er ist ja eine Art großer Leitspieler von im Sturmzentrum. Jastremski, der mir im Übrigen gegen Osnabrück, war das gegen Osnabrück? Ich glaube schon, sehr gut gefallen hat. Der war echt ein Unruheherd, kluge Aktion, sehr beweglich, auch im Rückwärtsgang sich die Bälle geholt. Also das hat mir echt gut gefallen. Sodass ich sage, also die Verpflichtung von Tasky kann ich jetzt aktuell noch nicht nachvollziehen.
Genau, also, naja, was ich erstaunlich finde an Tasci, man hat ja schon mehrfach versucht, ihn zu verpflichten in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Also, als wir noch in der zweiten Liga gespielt haben, eigentlich fast jede Winterpause haben wir das im Wesentlichen probiert, aber da ist er dann tatsächlich, der ist dann nach Asien gewechselt, der ist ja dann auch nach Duisburg gewechselt. Und jetzt hat er ja sozusagen ein halbes Jahr eigentlich gar keinen Verein mehr gehabt. Also, der kam ja ursprünglich von den Pohang Steelers. Und das ist, glaube ich, eine koreanische Mannschaft. Und ist zwar dort seit dem 17. Januar 2022 ja vereinslos. Also ich hatte so, als ich das gehört hatte, hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt wo er wirklich niemanden mehr hat, der ihn haben will, wechselt er zu Aue. Also sozusagen wie die eine Liebe, die man dann am Ende noch in der Rückhand hat, wenn man alle anderen verbrannt hat.
Das kann ja tatsächlich sein. Ich bin gespannt, ob er uns irgendwie weiterbringt, aber das, was man bisher gesehen hat, war dann relativ wenig. Und jetzt, das ist ja auch das aktuellste Spiel, in Mannheim, glaube ich, saß er auf der Bank. Oder nee, er kam ganz am Ende, glaube ich, nochmal kurz vor Schluss rein. Ich glaube, nachdem wir dieses Gegentor gekriegt haben. Aber auch natürlich in der Kürze der Zeit jetzt keine nennenswerte Aktion. Waldhof Mannheim, ziemlich sympathischer Verein, oder Martin? Wie war es vor Ort? Wie wurdest du empfangen?
Ja, Waldhof Mannheim ist das Dynamo Dresden des Westens. Ja, also ich kann auch noch mal eine schöne Anekdote erzählen auf dem Rückweg. Also wir haben uns natürlich auch einfach ohne Fan und Utensilien da bewegt. Also es stand ja auch sogar bei Owen noch mal in der Instagram Story oder so, dass man bitte ohne Klamotten durch den anderen rennt. Auf dem Rückweg haben dann noch so zwei Jungs angestimmt. West, West, Westdeutschland. Also es war so richtig, ja.
Ironisch oder ernst?
Ja, weiß ich nicht. Aber die haben auf jeden Fall auch die erkennbaren Aue-Fans in der Bahn noch ziemlich belappt und vollgelabert. Und das war schon auch echt unangenehm. Aber so dieses klischeemäßige Leute suchen, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also, dass sie irgendwie Leute hinterhergerannt haben oder gefragt haben, wo sie herkommen, das habe ich nicht mitbekommen. Das war dann doch alles noch ein bisschen entspannter, in Anführungsstrichen. Wobei natürlich man da schon unter Strom steht, wenn man da rumrennt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ich habe noch eine Sache rausgefunden, weil ich habe ja ein bisschen rumgepöbelt, dass in den Faninfos stand, dass man nicht mit dem Zug fahren soll. Und da hat mir Heiko Hamberg zurückgeschrieben, ja, das müssen wir so übernehmen, das kriegen wir von Waldorf Mannheim geschickt. Und das also so geschickt, dass man die Faninfos komplett übernehmen muss, das finde ich halt auch super merkwürdig, weil da kann ja auch Quatsch drin stehen, ne? Also so Quatsch wie, geht nicht auf den Weihnachtsmarkt oder was weiß ich. Also so, das finde ich auch schon echt merkwürdig. Dass, also klar, dass man sich den Verein austauscht und so, aber eigentlich, wenn man jetzt dreimal bei St. Pauli war, dann weiß ja auch der eigene Verein immer mal was selber auch, ja, oder kann auch einen eigenen Treffpunkt ausrufen oder so. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dass das vom Gästeverein kommt. Und dann gibt es ja auch noch mal die Faninfos von der Polizei, wo meistens noch mehr Quatsch drinsteht.
Ja. Ah ja, also ziemlich unangenehmes Terrain dann vor Ort, war aber glaube ich auch insgesamt das erste Spiel von Aue gegen Mannheim, oder? Ich glaube, man hat
das erste Pflichtspiel war es.
Das erste Pflichtspiel, genau.
Ja, wohl in den 60er Jahren. Freundschaftsspiele.
Genau.
Und was für eine Bruchbude das Stadion auch. Also das ist schon hart. Ja, 500 Leute, ein Bierstand offen, da haben sie nachher noch einen zweiten aufgemacht, aber es war schon ganz schöne Zumutung.
Vielleicht an der Seite, man hat es vorhin schon gesagt, Respekt an die ganzen Auswärtsfahrer. Klar, in der Ecke wohnen sicherlich auch viele vor Ort, aber sicherlich haben sich auch viele und wir, ihr selbst auch, viele Grüße an Stefan aus Leipzig, Felix aus Leipzig, sich auf den Weg gemacht nach Mannheim. Unter der Woche in Freiburg war eine ganze Menge. Also das ist schon krass, wie viele auswärts jetzt auch in der Phase schon mitfahren. Das ist echt gut und ja, sehen dann im Endeffekt so ein Spiel. Ein Spiel gegen Waldhof Mannheim, wo ich sage, das war das schwächste Spiel für mich bisher. Timo Ross, unser Trainer, sagt gestern nach dem Spiel im Magenta-Interview, wir haben mal wieder einen Schritt nach vorn gemacht. Demnach war es für ihn im Zweifel das beste Spiel. Tobias, wer hat recht?
Naja, es war zumindest ein spannendes Spiel. Also ich hatte mich, um es jetzt mal ganz, ganz diplomatisch zu sagen, also es war natürlich ein ganz schönes Geholze. Also ich hatte mich natürlich schon innerlich auf 0-0 eingestellt, also weil sich ja auch beide Teams sich ja eigentlich größtenteils sich ja auch weitestgehend neutralisiert haben. Also das Spannende war, dass natürlich der Waldhof dann natürlich auch gegen Ende einfach nochmal gekommen ist. Also da gab es ja dieses vollkommen, also was heißt nicht vollkommen unnötig, also als Ausgangspunkt des Gegentors war ja das Handspiel von Majetschak, so circa kurz nach der Mittellinie, wo er aber berechtigterweise keine rote Karte gesehen hat. Denn wie ich heute von Baba Grafati gelesen habe, ist es nämlich so gewesen, er hat nämlich keine Torchance verhindert, denn der Spieler, für den dieser Ball gedacht war, der stand nämlich zum Zeitpunkt des Abspiels sozusagen im Abseits. Das heißt, wenn dieser Spieler diesen Ball bekommen hätte, wäre es Abseits gewesen und somit auch keine Torschance. Was da irgendwie aber auch impliziert, dass es total sinnlos gewesen ist, dass man jetzt schon diesen Ball mit der Hand spielt.
Ja, aber nichtsdestotrotz fand ich es eine coole Aktion, diese Situation dort zu unterbinden. Ganz unabhängig, ob der Kollege hier im Abseits stand oder nicht. In dieser Situation das Bewusstsein zu haben, da läuft einer alleine aufs Tor zu in der 87. Minute und ich hätte die Chance, das zu unterbinden. Im Zweifel kann man es unfair nennen oder unsportlich nennen oder was auch immer. Gestern fand ich es erstmal eine coole Aktion, dass er diesen Angriff von Mannheim unterbunden hat. Und nach deiner Argumentation, damit ich es richtig verstehe, heißt aber, wenn der Spieler nicht im Abseits gestanden hätte, dann hätte es rot geben müssen?
Exakt.
Okay. Ja, ich fand es eine coole Aktion. Im Endeffekt, gut, wenn man jetzt mit dem Bewusstsein, was danach passiert ist, redet, muss man ja sagen, hättest du es mal lieber nicht gemacht, dann schlimmer als das, was danach passiert ist, hätte es auch nicht werden können, wenn der Typ da alleine aufs Tor zurennt. Aber es war natürlich auch das Ende eines Kackspiels, ne? Und du hast halt auch gesagt, von Trümmerfußball, Kackfußball, Ich habe keine Struktur tatsächlich erkannt. Mal wieder ein Elias Huth, der davon in der Luft hängt. Man muss es ihm sagen, er gibt sich Mühe. Das Schlimmste, was man jemandem sagen kann. Er versucht, sich Bälle selbst zu holen, aber auch da relativ glücklos. Die Chancen, die er von kriegt, da hat er aktuell noch kein Selbstbewusstsein, die cool reinzumachen. Stefaniak natürlich wieder in Aktivposten, aber auch da sieht man, auch er ist reglementiert. Also auch er kann nicht die Mannschaft so mittragen und für einen Unterschied sorgen.
Und eine unklare Position, finde ich auch.
Genau, also für mich ist es einer, der, glaube ich, auch seine Position aktuell kennt und die versucht auch zu nutzen, aber halt auch an seine Grenzen stößt. Aber in Dimitri Nazarov, der gestern für mich absolut lustlos gespielt hat, man es ihm angemerkt hat, dass er wirklich wahrscheinlich noch angefressen von dem Interview und der Reaktion von Ross dann danach, wo er die Liga als Kackliga bezeichnet hat und Ross dann meinte, dass er sich mal an die eigene Nase fassen soll oder die Liga annehmen soll. Das hat man, finde ich, auf jeden Fall auch gespürt. Für mich ganz, ganz schlechte Leistung. Hinten drin fand ich es gut. Also in Kansa fand ich überragendes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, wo er mir an den anderen Spielen vorher nicht gefallen hat. Das war echt gut. Selbst ein Majetschak in der Innenverteidigerposition, wo wir, glaube ich, scheinbar Probleme haben. Also ein Sorge Burger aktuell sitzen auf der Bank und auf einmal spielt Majetschak und ein Kansa da in der Mitte. Ich fand, hinten drin stand mir gut. Aber Fehlabspiele, Pässe, die nicht ankommen, Flanken, die nicht geschlagen werden. Wir hatten mal so eine schöne Aktion in der ersten Halbzeit, wo wir links außen wieder Stefaniak und Rosenlöcher sich den Ball gut zuspielen, wie in den Vorbereitungsspielen. Und am Ende verkümmert aber irgendwie die Flanke von Rosenlöcher. Ist ein junger Kerl und ich glaube, wir haben viele junge Kerle bei uns im Team und die brauchen sicherlich auch noch Zeit. Aber aktuell brauchen wir halt auch mal irgendwie Erfolgserlebnisse und Punkte. Und da reicht's, finde ich, aktuell überhaupt nicht. Und war für mich gestern einfach kein guter Fußball.
Na, zumal aber Taffertsdorfer, der war auch ziemlich gut. Der hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also der hat den Laden eigentlich gut dicht gemacht, hat ab und an vorne auch mal einen Impuls gegeben. Aber tatsächlich ist unser Spiel irgendwie, wir warten auf Fehler, gehen dann in schnelle Umschaltspiel, in Konter, oder wir laufen sozusagen über die Flanke ein und machen dann sozusagen auch noch einen Flankenversuch, die aber meistens nicht ankommen. Na, also es ist so ein bisschen dieser schnelle Steckpass, sag ich jetzt mal, der schnelle Pass in die Tiefe, der fehlt ja bisweilen einfach auch.
Wie war es im Stadion, Martin?
Ja, also was ich halt schwierig finde, da habe ich auch gestern nochmal mit Stefan drüber diskutiert, mir fehlt so ein bisschen die Idee, wie Aue das Spiel gewinnen will. Also was ist denn der Matchplan? Also was ist denn die Idee? Ja, ihr sagt, das schnelles Umschaltspiel, aber könnt ihr euch halt vorstellen, dass es in der aktuellen Situation bei der Mannschaft funktioniert? Also das einzige Tor, die einzigen Tore, die Aue halt groß gemacht hat, waren Standardsituationen oder also so ein bisschen mit Glück und
war oder, ja nur zwei bisher.
Ja, nee, aber ich meine so, es fehlt mir halt die Vorstellungskraft, wie Aue das Spiel halt gewinnen will. Und es ist halt ganz, 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 ganz viel hohler Ballbesitz. Also so Ballbesitz, der dir einfach gar nichts bringt. Ja. Das ist mir halt auch sehr, sehr oft aufgefallen, dass Aue viel den Ball hatte. Und ich fand aber auch, dass das Spiel am Ende bei beiden halt ziemlich offen war. Also Aue hat ja auch nochmal versucht, Stürmer zu bringen. Und klar, dass es dann am Ende verloren geht, ist halt auch unglücklich. Aber es ist auch nicht unverdient. Also aber eigentlich ist es von beiden ein Kackspiel, ja. Also ja. Das da finde ich, ist auch eine ziemlich große Diskrepanz zu den Medienberichten, die man halt so sehen konnte. Also zum Beispiel SWR, MDR, so, da wurde halt alles Mögliche rausgekramt und man dachte halt, oh, das ist ja gar nicht so ein unansehnliches Spiel gewesen, aber es war über 90 Minuten halt schon ziemlich zäh.
Ich glaube, der Twitter-User Macht aus dem Schacht hat heute die Kickernoten mal getwittert. Und ich glaube, im Schnitt irgendwie zwischen 2,5 und 3,5 haben die Auer Spieler bekommen. Und ich frage mich, welcher Reporter hat welcher Journalist hat das Spiel gesehen? Oder welches Spiel gesehen? Also für mich willkürlich. Benotet.
Meinst du jetzt, waren das jetzt die Fan-Noten oder die?
Nee, das waren die Kickernoten. Das waren tatsächlich die Kickernoten, die da bekannt gegeben wurden. Glaube ich. Vielleicht habe ich auch Quatsch erzählt gerade. Aber ja, auf jeden Fall hat mich ziemlich überrascht. Aber das ist ja das, was auch Martin sagt, die Wahrnehmung auch unter uns Fans im Übrigen, also auch da in den sozialen Medien, einige ja auch dabei, die es gar nicht so negativ gesehen haben. Und ich bin ja auch keiner, der jetzt den Trainer rausschreit oder die Mannschaft irgendwie zum Teufel jagen will. Aber trotzdem muss man es ja ansprechen, wenn es einfach schlechter Fußball ist und wenn einfach zu viele einfache Fehler auch passieren. So. Und das tun wir ja hier und hoffen einfach, ja, dass es in Zukunft abgestellt wird und besser wird.
Ich stell jetzt ja mal eine These auf. Also ich denke, dass ja bei vielen Absteigern aus der zweiten Liga ist es so, dass die ja dann im darauffolgenden Drittliga-Jahr erhebliche Probleme haben, sich in der Liga zu etablieren. Das war ja bei Braunschweig so, das war ja bei Kaiserslautern ja auch so gewesen. Würzburg ist ja dann gleich nochmal ganz, ganz runtergegangen. Also es ist, glaube ich, bei weitem nicht so einfach, wie sich das viele im Umfeld vorgestellt haben. Also man muss ja auch mal gucken, wie man da ja auch sich geholt hat. Man hat natürlich sich Leute aus der Regionalliga Bayern geholt. Also was jetzt halt, die jetzt auch per se nicht schlecht sind, aber man merkt einfach auch, dass die halt sich einfach noch an das höhere Niveau gewöhnen müssen. Und man, das sind ja Leute, die ja teilweise zweistellig gescored haben letzte Saison noch. Also
da muss ich auch an meiner Erwartungshaltung tatsächlich arbeiten, gebe ich zu. Aber genau in dieser Phase, Situation bin ich ja gerade, in diesem Prozess. Und das ist aktuell nicht so einfach. Vielleicht komme ich mal zu dir in Therapie, Tobias.
Na, 14 Tage. Na, 14 Tage musst du dann noch warten. Dann habe ich erst. Dann habe ich erst.
Tage ist die deine Prüfung.
In 14 Tagen. Und wie schon Louis van Gaal sagte, Tod oder Gladiolen.
Ohne Folgentitel. Sehr schön. Tod oder Gladiolen. Wir haben einige Spieler verloren, wo Timo Ross sagt, mit denen kann, will, möchte ich nicht mehr arbeiten, weil der Kader im Zweifel auch zu groß ist. Für mich auch ein nachvollziehendes Argument. Wir verlieren Philipp Riese, Jan Hochscheid, Janis Lang, Ferjani, Göttlicher, Hache, Jan George. Jončić wird im Zweifel ja auch noch mit dazukommen. Für euch überraschende Namen dabei? Hättet ihr gerne jemanden behalten?
Also man muss ja sagen, wir verlieren sie noch nicht. Sie sind sozusagen zum Abschluss freigegeben, wenn ich jetzt mal böse sage. Also im Zweifel zahlen wir sie halt noch ein Jahr. Ne?
Das ist richtig. Nicht nur ein Jahr. Ja? Also ein Göttlicher hat noch kein Spiel gemacht und hat einen Vertrag für 3 Jahre bis 2025.
Ja, ja, also bei Hochscheid und Riese, klar, da ist die Qualität halt nicht mehr da, oder Hochscheid, keine Ahnung, ist er Sportinvalide, man weiß es nicht. Jonsis konnte auch Sportinvalide werden, wer weiß das. Bei George überrascht es mich eigentlich, der hat sich halt nie so richtig durchgesetzt, dass man ihn jetzt auch gar nicht mehr sieht. Göttlicher natürlich ein riesen Quatschtransfer, aber wer holt den? Also das, wie kann das sein?
Ja.
Und bei den anderen Auer-Jungs, also das weiß ich nicht, warum hat man da eine Jugendabteilung, könnte man jetzt auch mal ketzerisch fragen. Wenn halt eh jeder zu schlecht ist und man dann nicht mal versucht, die Leute nach Meuselwitz oder so auszuleihen und dann wieder ranzuführen. Also das finde ich halt auch wahnsinnig. Also dann muss man sich halt einen Regionalligisten suchen, der dir 3 Spieler jede Saison abnimmt.
Ja. Und wenn man das so hinter den Kulissen ja auch mitbekommen hat, absolut nicht Kumpelverein-like, wie mit Felix Hache ja auch umgegangen wurde, der wohl einen guten Eindruck gemacht hat in der Vorbereitung, auch aus der A-Jugend U19 ja der herausragende Spieler entsprechend war und ja auch nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga ja nicht geschafft hat. Ich glaube, war da auch sogar Kapitän. Macht eine tolle Vorbereitung, wie man aus den Medien und auch aus hinter den Kulissen mitbekommt. Rost will ihn halten und aufbauen, ohne den Anspruch zu haben, dass jetzt ein Felix Hache als Auer Urgestein jedes Spiel macht. Aber gerade so einen 18-, 19-Jährigen hier ranzuführen in der dritten Liga, welche Chancen willst du denn als Aue mehr, um Perspektiven auch für Nachwuchsspieler, die aktuell da sind oder die vielleicht auch vor der Wahl stehen, nach Aue ins Nachwuchsleistungszentrum zu gehen oder woanders hin, da jemanden so lange hinzuhalten und im Endeffekt sich dann auch über die Trainerentscheidung hinwegzusetzen und ihn erst kurz vor, mehr oder weniger kurz vor Transferschluss freizugeben und er Probleme hat, einen anderen neuen Verein zu finden, den er jetzt ja glücklicherweise in Worms gefunden hat. Sollte man anders damit umgehen, ja. Und Profifußball ist das eine. Felix Hache, wie lange ist der schon in Aue und wie ist die Familie da verwurzelt, ja? Also das ist echt, gefällt mir nicht, ne? Also finde ich übel, wie der Verein hier reagiert hat. Und im Zweifel, wie du es ja gesagt hast, wenn es für die dritte Liga nicht reicht, warum ich ihnen eine Perspektive durch eine Laie irgendwie geben?
Genau. Aber ja, Auerbach ist ja auch noch abgestiegen, also Oberliga ist vielleicht jetzt nicht das höchste Niveau, aber könnte mir halt auch vorstellen, dass vor der Haustür.
Im Erzgebirge gibt es auch Züge und Autos und so. Da kann man auch mitfahren.
Ja. Gelegentlich auch kutschen. Nein, Quatsch.
Ja, also ich, Göttlicher natürlich so eine große Überraschung für mich. Warum holt man ihn? Und zwei Monate später sagt man, man hat keine Einsatzmöglichkeiten für ihn, gerade wohl diese Innenverteidigerposition, hat es vorhin gerade gesagt, finde ich jetzt nicht so besetzt ist, dass man sagt, man hat da 2, 3, 4, wo man sich sicher ist, dass sie den Laden dahin zusammenhalten.
Also, na, man kann ja auch mal sagen, zum Beispiel Ramzi Ferjani geht ja auch. Ich glaube, der Junge hat ja kein einziges Spiel gemacht. Der kam ja von diesem ganz, ganz zwielichtigen Verein aus Nitra, glaube ich. Der hat irgendwie nie gespielt. Bei Janis Lang finde ich es persönlich schade, weil es gab ja auch eine Interviews mit ihm auf der vereinseigenen Seite. Also das hat auch nicht so ganz so funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. Aber das ist eigentlich so einer, bei Janis Lang, dem hätte ich eigentlich so den Durchbruch zugetraut. Ich meine, der ist groß, der ist stark, das ist so ein bisschen, also der ist super ausgebildet, also das kann ich leider nicht, ja, so ganz nachvollziehen. Und bei Felix Göttlicher, naja, das ist irgendwie so ein komischer Schnellschuss gewesen, den hat man geholt, bevor man den Trainer hat, und da hast du natürlich immer irgendwie auch das Risiko. Also für den Jungen ist es natürlich auch richtig schade, weil der ist ja, nachdem klar wurde, dass er in Unterharing nicht verlängert, hat er dort auch nur ein halbes Jahr auf der Tribüne gesessen und muss jetzt nochmal den Verein wechseln. Also das ist halt so ohne Sinn und Verstand, es ist gegenüber den Leuten unfair, gerade bei Jan George ist es so gewesen, der war ja schon auch in Regensburg immer Genie und Wahnsinn, das kann man ja auch so sagen, aber gerade bei Felix Göttlicher, für ihn ist es einfach schwierig, jetzt A, einen neuen Verein zu finden und B, auch einen Verein zu finden, bei dem er spielt. Ne? Also, ja. Und bei Philipp Riese, ja, seine Zeit ist abgelaufen. Das, aber er wird wenigstens im Verein integriert.
Genau. Mal gucken, ob das wirklich so kommt. Ne? Das ist ja jetzt die Aussage, man will sich ja zusammensetzen und schauen, was funktioniert. Mal gucken, ob es klappt. Wir drücken die Daumen. Jan Hochscheid lässt sich ja nochmal im Kreuzband operieren und hat auch nochmal ein ganz offensives Interview gegeben im Sinne, er kommt zurück, er will nochmal angreifen. Wie alt ist er, glaube ich? 34, 35 jetzt?
Er wird 35.
Ist natürlich auch in dem Alter dann nochmal schwierig. Ja, wäre natürlich aber auch große Klasse, wenn er irgendwie auch nochmal irgendwo im Verein mit eingebunden ist. Die ganze Familie ist ja auch familiär jetzt, oder er mit seiner Familie ist da beheimatet. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Nummer 7 ist ja jetzt schon mal an Knežević abgetreten worden. Aber wir haben auch einen Neuzugang, einen alten Neuen, und alles neu macht der August. Sam Schreck ist wieder im Erzgebirge. Und
Sam Frenzes Schreck.
Und das muss ich mal wieder sagen, Chapeau Geschäftsführung, Chapeau Helge Leonard, ein Deal, mit dem ich gut leben kann, und ein Spieler, dem ich zutraue, eine tragende Position in dieser Mannschaft einzunehmen. Seht ihr das auch so?
Ja, auf jeden Fall ein klasse Transfer. Dieses Sam Frenzes Schreck, das wurde gestern in Mannheim angesagt, das war auch ein bisschen witzig. Und was ich noch interessant finde, dass er halt zu Groningen erstmal zurückgegangen ist, aber da ja auch irgendwie klar war, dass er dann wieder gehen muss. Und was man auch zum Hintergrund wissen sollte, in der Eredivisie sind die Etats gar nicht so hoch. Also er wird in Aue jetzt auch verhältnismäßig gar nicht so schlecht verdienen. Also wenn man den Zahlen glauben darf, hat der FC Groningen ja vielleicht einen doppelt so hohen Etat wie Aue.
Gar nicht so weit weg, okay.
Genau, und ich denke, der Sam Schreck ist halt jemand, der natürlich durch seine Schnelligkeit und durch seine Beweglichkeit und auch seine Fähigkeit, das Spiel zu antizipieren, gerade auch auf der, also für mich ist es eher ein Achter als ein Sechser, muss ich ehrlicherweise sagen, der kann bestimmt auch auf dem Außen spielen, Flanken waren, glaube ich, nie so ganz so seine Stärke, was ihm halt eben fehlt, ist so eine gewisse körperliche Robustheit und ich denke auch die Gefährlichkeit im Torabschluss, aber es ist vielleicht jemand für den klugen vorletzten und oder letzten Pass.
Ja. Also Einbettung oder nicht, gestern fand ich, hat man gemerkt, als Sam Schreck reingekommen ist, dass er eine gewisse Struktur reingebracht hat. Also auch da ist natürlich nicht alles gelungen, aber ich habe nochmal ein extra Augenmerk drauf gelegt, wenn er am Ball war, welche Entscheidungen er getroffen hat, welche Wege er gegangen ist, das war schon klug. Und diese Achterposition finde ich auch bei uns aktuell nicht gut besetzt und könnte mir auch gut vorstellen, dass er da auch einem Dimi Nazarov oder anderen offensiven Kräften, die wir aktuell dort auf der Position sehen, schon Feuer unterm Hintern macht und wenn er spielt, dann auch, glaube ich, gute Spiele machen kann. Deswegen guter Transfer, ich glaube, er bringt uns weiter und ist hoffentlich auch finanziell irgendwie vertretbar.
Aber nur wenn er uns sofort weiterhilft.
Ja, aber das glaube ich halt auch. das Rückholaktionen sind ja immer so ein Thema, aber das würde ich jetzt auch nicht als Rückholaktion holen oder bezeichnen, weil es waren ja nur ein paar Monate. Er kennt das Umfeld, er kennt dort sich gut aus, er weiß, auf was er sich einlässt, es ist kein Kulturschock für ihn. Das glaube ich, das wird uns sehr schnell bemerkbar sein, dass er sich da schnell eingelebt hat und schnell uns weiterhilft. Schauen wir mal. Wer uns weiterhilft als Kapitän in diesem Jahr, ist Dimitri Nazarov. Und die Hintergründe fand ich dabei ganz, ganz spannend. Es wurden ja, glaube ich, 3 Spieler benannt, die Kapitän sein dürfen von Ross. Das war Nazarov, Martin Mennel und jetzt helft mir der
Taffertshofer.
Taffertshofer, genau. Und die Mannschaft hat dann gewählt zwischen den dreien. Dazwischen hat Martin Mennel, das ist ja allseits bekannt, gesagt, dass er aktuell gerne nicht diese Kapitänsrolle einnehmen würde, weil er sich gefühlt etwas weit weg von der Mannschaft fühlt. Finde ich auch einen coolen Move im Sinne der Mannschaft, im Sinne des Vereins. Trotzdem zukünftig gerne weiterhin Verantwortung zu übernehmen, aber im aktuellen Moment halt das nicht. Finde ich einen coolen Move. Nichtsdestotrotz wählt die Mannschaft dann Martin Mennel auf 2 und wohl auch nur mit einer Stimme Rückstand auf Dimi Nazarov. Fand ich einen spannenden Move und seit ein paar Spielen ist dann Dimi unser Kapitän. Von der Historie und her, so vom Aufbau her, alles ja, glaube ich, auch nachvollziehbar und, glaube ich, auch von der Impulsivität her ein passender Kapitän für Aue auf dem Feld. Dann muss aber natürlich auch das Fußballerische stimmen und das will ich nicht nochmal hochholen, aber hat halt in Mannheim so nicht gestimmt. Mal gucken, was ich da noch tue.
Naja, also vor allen Dingen, das hat Stefan gestern auch nochmal gesagt, so ist halt auch einer, der hat mal über eine ganze Saison halt 10 Spiele, wo er keinen Bock hat. Und das ist einfach auch für so einen Kapitän nicht so ganz gut, ne? Dass man jetzt bei ihm schon das Gefühl hat, dass er heute Morgen mit so einem ich habe keinen Bock aufgestanden ist. Und das weiß ich nicht, ob das auf Dauer so tragen kann.
Ja, also Dimitri Nazarov ist halt einfach auch eine Diva. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber auch in der Abstiegssaison war er ja nun auch nicht wirklich eine überragende Säule, sag ich jetzt mal. Der kann, bei Dimitri Nazarov sage ich halt immer, der kann ein Spiel in jede Richtung entscheiden.
Ja. Und ich glaube halt, also er ist ein guter Fußballer und wahrscheinlich auch ein guter Zweitliga-Fußballer. Ich glaube, das ist ihm auch selbstbewusst, das weiß er und damit geht er aktuell in die Spiele hinein. Und da wünsche ich mir halt einfach, dass er die dritte Liga annimmt. Da hat Ross tatsächlich schon recht. Es sind andere Skills gefragt in der dritten Liga als in der zweiten Liga, ohne dass man seine eigenen Fähigkeiten irgendwie über Bord werfen soll. Aber man muss sich auf andere Dinge einlassen in dieser dritten Liga. Die kann auch ein Dimitri Nazarov, der kann kämpfen, der kann auch reingehen, der kann auch ein Team mitziehen. Ich glaube aber, das muss er noch konkreter erkennen. Ich glaube, gestern ist es ihm nochmal ganz deutlich vor Augen gehalten worden, dass es nicht reicht, hier spielerisch als Erzgebirge Aue jeden Drittligisten auseinanderzunehmen. Da muss mehr kommen. Und da sind dann auch schon die nächsten Spiele natürlich vor der Tür, wo das möglich ist. Schauen wir mal. Nächste Spiele, das ist auch der nächste Agendapunkt. Uns stehen weiterhin schwierige Spiele vor. Muss man auch mal sagen, schwieriges Startprogramm tatsächlich. Wenn man jetzt auch sieht, Freiburg 2 haben, glaube ich, ja in Bayreuth haben sie ja gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie haben sie jetzt gespielt? An dem Wochenspieltag habe ich gar nicht
gegen gewonnen. Halle.
Und gewonnen? Gewonnen auch, oder? Ich glaube.
Gegen Halle? Bist du sicher? Ja, warte mal, gegen Halle. Ich mach mal jetzt eine Live-Recherche hier.
So, Live-Recherche. Wie hat Freiburg
2-0 haben sie gegen Halle gewonnen.
Das heißt jetzt auch 7 Punkte aus 3 Spielen. Freiburg, also auch da starker Gegner am ersten Spieltag. Osnabrück sowieso. Mannheim auch, muss man auch dazu sagen. Natürlich einer der Aufstiegskandidaten, gegen die wir gestern auswärts gespielt haben. Das muss man auch bei dieser ganzen Kritik mit einfließen lassen. Aber es geht eben weiter. Wien-Wiesbaden ist unser nächster Gegner. Dann geht es nach Saarbrücken, die auch top drauf sind, ein sehr eingespieltes Team aktuell haben. Das Derby gegen Dresden kommt dann zu Hause und dann geht es zu Rot-Weiß Essen, wo man mal zum ersten Mal eher sagen kann, okay, das als Aufsteiger ist dann eher ein Gegner, den man auf jeden Fall schlagen muss. Wo seht ihr die schwierigsten Aufgaben im nächsten Programm? Wien, Saarbrücken, Dresden, Essen?
Na, Wien
also na, Wien rollt jetzt auch nicht so richtig krass. Die haben auch nicht so gut gespielt. Die haben jetzt diese Woche aber gewonnen. Ja, Saarbrücken hat die ersten drei Spiele gewonnen, wird hart. Und Dresden hat ja auch jetzt zweimal in Folge gewonnen, nachdem sie ja das letzte Mal dann gegen Aue gewonnen haben und ein Derby. Ja, irgendwie ist Dresden halt auch besser darin, das Derby anzunehmen. Das muss man ja auch mal einfach so sagen.
Ja.
Also die nächsten drei Spiele werden halt hart und Essen, naja, wenn man halt gegen, wenn man dann aber aus den nächsten drei Spielen nicht viel holt, dann hat man halt auch gegen Essen richtig, richtig, richtig Druck. Also, und keine Ahnung, ist der Trainer dann noch da? Man weiß es halt nicht. Wenn man die ersten fünf Spiele nicht gewinnt, wird schwierig.
Naja, es ist, glaube ich, so, wenn das nächste Spiel jetzt also gegen Wiesbaden, das war, sind eigentlich immer grausliche Spiele gewesen, wenn ich mich erinnern kann, sei es nur in der zweiten, dritten Liga oder im DFB-Pokal. Die haben ja auch dieses furchtbar hässliche zusammengesteckte Stadion, wenn ich mich recht entsinne. War das, aber das ist ja zu Hause. Also ich denke, wenn nächstes Spiel gegen Wiesbaden nicht gewonnen wird, dann ist ja Armageddon. Also Armageddon ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dann wird der Druck sicherlich aus dem Fanlager bedeutend größer werden. Ja, und deswegen denke ich einfach mal, Wiesbaden ist eigentlich eine machbare Aufgabe. Dann kommt Saarbrücken, oder?
Da ja, auswärts.
Saarbrücken auswärts, ja.
Da rechne ich mir ehrlich gesagt nichts aus. Und dann kommt ja Dresden. Das ist ja genau, das Sonntagsspiel um 14 Uhr am 28. August. Da könnte ich mir schon vorstellen, das könnte für Auerbach tatsächlich auch nochmal ein Dosenöffner sein. Denn auch Dresden ist schlagbar. Na, also es ist auch, haben auch viele Spiele mitgenommen, auch aus der zweiten Liga. Aber zum Beispiel Okoto ist dauerhaft verletzt. Also die haben auch so ihre persönlichen Schwachstellen. Die haben natürlich einen Kutschko und einen Schäffler. Aber die beiden alten Männer sind alt wie der Wald und entsprechend langsam. Also das sind auch Spieler, die eigentlich über ihren Zenit schon hinaus sind.
Ja, wir haben Hut und Taski vorn drin. Schauen wir mal, wer da das Duell gewinnt. Ja, also wahrscheinlich wird zu werden, du holst irgendwie ein Unentschieden gegen Wien zu Hause und sagst dann nichts Halbes, nichts Ganzes. Verlierst gegen Saarbrücken und dann gibt es wirklich dieses Duell zu Hause gegen Dynamo. So alles oder nichts Spiel halt. Und da geht es wirklich in beide Richtungen. Ne? Da kann es in beide Richtungen gehen. Und das kann auch wieder so eine Saison dann irgendwie in eine Richtung treiben. Wenn du das gewinnst dann auch und dann gerade so ein Auswärtsspiel in Essen, wo du vielleicht auch nochmal ein paar Punkte holen kannst und vielleicht mal mit so zwei Erfolgserlebnissen hintereinander so eine Serie starten kannst. Ihr hört schon wieder, ich bin schon wieder in diesem Aufstiegsmodus und orientiere mich nach oben, weil ich es aktuell noch nicht akzeptiere, Aue da auf, wo sind wir, Platz 12, Platz 13 irgendwo zu sehen. Und ich sehe die Mannschaften, die aktuell vor uns stehen, das tut mir echt weh und das muss ich irgendwie ändern, muss ich auf jeden Fall ändern. Wie sieht's aus fantechnisch, wer fährt wohin von euch, wer ist irgendwo dabei?
Also auswärts bin ich jetzt erstmal nicht mit dabei, weil ich ja einfach viel zu tun habe, vielleicht bin ich am Sonntag gegen Wiesbaden am Start, da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, aber Dresden versuche ich mir definitiv einzurichten.
Müsst ihr dann direkt vor deiner Prüfung sein, oder Dresden? Oder
nee, oder na, nach Dresden, deiner Prüfung? Das ist nach meiner Prüfung. Die Prüfung ist am 25. August und am Sonntag ist dann sozusagen der 28. August, also ist praktisch drei Tage danach.
Party, Heimspiel gegen Dresden, was gibt's Besseres nach so einer Prüfungsphase?
Richtig.
Oder perfekt, sehr gut. Martin, bist du irgendwo?
Ja, also außer gegen Wien wird es wahrscheinlich bei ein, drei Spielen klappen. Ich weiß noch nicht, wie es mit Essen läuft, aber es ist halt Freitag, muss man mal schauen.
Stimmt. Saarbrücken auch bis dahin?
Habe ich schon gebucht.
Hast du schon gebucht. Klasse. Sehr cool.
Der Ground fehlt mir noch, Kollege.
Ach so. Was fehlt noch in der dritten Liga?
Ja, dann nur, noch, nicht, dann nur noch Oldenburg. Ich habe schon zwei gekreuzt. Ja.
Und das holen wir uns im Oktober, oder? Das planst du auch ein, oder?
Ja, das Problem ist, an dem Wochenende muss ich auch noch eigentlich einen Regionalliga-Ground machen. Und das könnte ein bisschen sportlich werden. Das ist dann in Greifswald und Greifswald und Oldenburg an einem Wochenende.
Ja. Ach, alles Norddeutschland, liegt doch alles da oben. Sehr cool. Ich würde gerne noch ein Wort zur Magenta-Übertragung sagen. Ja, für uns so vieles neu, eben auch die Übertragung der Live-Spiele. Und man muss sich ja auch erstmal ein bisschen einrichten, wie kriegt man überhaupt Magenta, was gehört dazu. Hab mir so einen Account geholt und muss tatsächlich sagen, ich bin von der Übertragung positiv überrascht. Also vom Aufbau, von der von der Beständigkeit der Übertragung per App, Streaming auf dem Fernseher funktioniert super. Ich finde es super, dass man an den Spieltagen, wo mehrere Spiele parallel laufen, sich die Konferenz angucken kann. Das funktioniert auch gut. Moderatoren, ja, gestern gegen Mannheim, das hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, dass er jetzt auch irgendwie, irgendwie das Spiel, finde ich, jetzt nicht gut kommentiert hat. Aber im Endeffekt, so von dem, vom Aufbau her, eine Stunde vorher, nachher, dann direkt geht es in die Interviews rein. Das gefällt mir echt gut und macht Spaß, irgendwie wie zuzuhören.
Wie war denn der Zwickauer Stadionsprecher?
Das war Lenny Leonhardt. Ja. Ne? Hat, glaube ich, das Spiel Aue gegen Osnabrück kommentiert. Richtig. Wo ich erstmal über den Namen gestolpert bin und dann fand er hier, dass es wieder irgendein Abkömmling aus der Leonhardt-Familie und ich dann ja aufgeklärt wurde, dass es der ehemalige Stadionsprecher von Zwickau war. Noch nie gehört vorher, noch nie gesehen vorher. Fand ich, man hat seine Historie und im Zweifel auch seine Fannähe jetzt nicht gehört und nichts rausgehört, fand ich okay.
Interessant. Ich finde ja schade, dass wir noch kein MDR-Spiel hatten, weil eigentlich finde ich immer, der MDR macht eine sehr, sehr gute Übertragung von Drittligaspielen.
Ist auch keines geplant, oder? Jetzt bei der nächsten habe ich jetzt nichts.
Naja, wir haben halt noch nicht Samstag gespielt, ne?
Übertragen die immer Samstag eigentlich?
Wir können halt nur samstags übertragen. Naja, das Problem an dem aktuellen TV-Vertrag ist, das ist ja anders als beim letzten Mal, als wir noch in der dritten Liga gespielt haben, dass der MDR halt auch gar keinen Stream mehr anbieten darf. Also die dürfen halt nur Spiele im Fernsehen zeigen.
So. Okay.
Ja,
aber auch trotzdem Livestream auf der App, das geht schon.
Das geht schon, aber das war ja früher so, dass die dritten Programme eigentlich zeigen konnten, was sie wollten.
Ja.
Auch so viel, wie sie wollten. Die haben ja teilweise dann auch Aue irgendwie unter der Woche gestreamt. Das ist halt nicht mehr. Ja. Und wie ich das sehe, gibt es jetzt ja auch eine neue Ausschreibung von TV-Vertrag und es kann auch sogar sein, dass die Spiele komplett aus dem Free-TV verschwenden. Das wäre halt auch richtig schlecht, dass die dritte Liga dann auch im Free-TV nicht mehr so sichtbar ist, weil das ist ja eigentlich auch ein Vorteil von der dritten Liga, dass du Samstag das gucken kannst auf drei Kanälen.
Ja. Genau, das ist attraktiv, ne? Und wie gesagt, gib mir noch ein bisschen Zeit, um mich an das fußballerische Niveau in der dritten Liga zu gewöhnen, aber Tobias, namhafte Vereine, tolle Fans auch, attraktive Fanszenen, die man dort begegnet, ne? Positive Übertragung per Online-Medien. Ich finde tatsächlich, fand aber auch schon immer die dritte Liga echt spannend zu verfolgen. Jetzt halt leider aktiv mit Aue dabei. Schauen wir mal. Wir kommen so zum Ende schon unserer Folge. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde aufgenommen, aber wir wollen natürlich nicht eine Folge beenden, ohne einen Helge der Woche zu kreieren. Jetzt haben wir ja drei, vier Wochen jetzt nicht aufgenommen. Und im Zweifel ist es dann naheliegend, dass wir dann auswählen können aus diversen Postings von Helge Leonhardt. Aber ich glaube, so viel gab es jetzt aktuell gar nicht. Martin, hast du was gefunden?
Ja, also ich hätte mehrere Sachen. Also einmal hat er zum ersten Saisonspiel so einen Kalenderspruch rausgehauen. Lass uns am Sonntag daheim eine erfolgreiche Saison starten. Unsere Stärke wird eine Einheit sein. Den Arm, zwei gekreuzte Hämmer, zweimal. Einen Tweet hat er noch rausgehauen, FCE-Boss, die Energiepreise werden harte Gegner. Da war interessant, dass er geschrieben hat, also dass im Interview mit dem Wochenendspiegel, da ging es um das Stadiondach, das war interessant, dass nochmal geplant ist, vielleicht sogar die Solaranlage zu erweitern. Und es geht auch nochmal darum, dass der Stadionname verkauft werden soll, auch ein interessantes Detail.
Ja.
Das fand ich beides relativ interessant, aber ich glaube, dein Favorit ist auch das Video mit Sam Schreck. Das ist, Sam Schreck hat heute für ein Jahr mit Option bei den Feich unterschrieben. FCE-Präsident freut sich ungemein, Sam Schreck weiter im Team zu haben. Und ja, das ist halt ein typisches Helge Leonhardt-Video. Er sagt halt erstmal was, er hält ihm die Hand auf die Schulter oder den Nacken, wie auch immer. Und am Ende sagt dann halt irgendwie Sam Schreck so, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Aber erstmal macht er halt einen großen Abriss. Es war schwierig, dich wieder zurückzuholen und ja, das ist schon echt ein typischer Helge.
Also zwei Dinge sind mir dabei ja auch aufgefallen. Also einmal erstmal Respekt an die Social-Media-Abteilung von Aue, die sich in diesem Jahr irgendwie für dich irgendwie nochmal komplett neu aufgestellt haben. Auf Twitter mit Reaktionen, mit Likes, man interagiert mit den Fans, also das ist echt cool. Und halt da auch dieses Video so gedreht, so semi-professionell sozusagen erst nach oben die Einstellung und dann geht man so ganz langsam nach unten und sieht dann Helge Leonard und Sam Schreck nebeneinander sitzen und dann nimmt halt, ergreift Helge das Wort und nimmt die Hand von Sam Schreck und schüttelt und schüttelt und schüttelt und erzählt und erzählt und schüttelt und schüttelt und schüttelt und handgestoppte 20 Sekunden dauert dieser Handschüttler von Helge Leonard mit Sam Schreck und mir tut irgendwie Sam Schreck leid. Weil jeder von uns kennt es ja vielleicht so irgendwie auf so Familienfesten, wo so irgendwie der Onkel mit jemandem quatscht und er quatscht mit dir und er lässt deine Hand einfach nicht los und er schüttelt die Hand. Etwas creepy, aber ja, der 20-sekündige Handschüttler von Helge Leonard ist mir aufgefallen, fand ich gut. Unterm Strich natürlich mega Leistung, Sam Schreck ins Erzgebirge zu holen, haben wir vorhin schon gesagt. Die Präsentation des Ganzen, auf jeden Fall einen Helge der Woche, fast sogar einen Helge des Monats wert. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut. Ich habe auch noch eine andere Sache zum Club Fernsehen. Es scheint so, dass auch jemand ein neuer Mitarbeiter da ist, weil mir ist jetzt bei beiden Auswärtsspielen auch einer mit so einer Weste Club TV aufgefallen, der immer mal was während des Spiels gefilmt hat. Okay. Und ich glaube halt, vorher wurden halt viele Sachen einfach auch von der Fanbetreuung mitgemacht im Social Media Bereich. Und ich glaube, so ein bisschen haben sie da jetzt auch eine neue Kraft eingestellt. Also ich denke, dass er auch für den Verein arbeitet, wenn er eine Club TV Weste anhat. Ja. Interessant. Also, aber wir hätten ja auch fast eine neue Kategorie gehabt, ne? Mit Nazarov der Woche.
Mit seinem Interview nach Osnabrück?
Ja, das ist einfach eine Kackliga hier.
Die Kackliga, ja. Ja, ich glaube, aus der Emotion nach dem Spiel heraus und ich würde es ja unterschreiben auch, ne, was er sagt. So. Und das ist es halt auch so. Es ist ein anderer Spielstil, selbst für Aue ein anderer Spielstil, den man sich gewöhnen muss. Kackliga beschreibt, glaube ich, aktuell so mein Blick auf die Liga, inklusive den Stand von Aue insgesamt gerade. Es ist eine Kackliga. Da müssen wir durch. Aber wir gehen nicht alleine durch die Saison, sondern wir gehen mit euch als Aue Podcast Community durch die Saison und wollen am Ende nochmal die Chance nutzen, auf unsere Saisonwetten zu gucken und machen jetzt ganz offiziell, haben wir vorhin beim letzten Mal ja schon gemacht, jetzt auch nochmal ganz offiziell, bringt eure Saisonwetten ein. Wir nehmen noch Saisonwetten an, was sage ich jetzt, einfach Transferschluss, 31. August, nehmen wir noch Saisonwetten ein. Wenn ihr eine coole Wette habt, wo ihr sagt, ich wette, dass in Aue das und das passiert und wenn es nicht passiert, spenden wir dann gemeinsam zugunsten des Auer Nachwuchses, dann ist, glaube ich, für allen was getan. Vielen lieben Dank an alle, die bisher schon ihre Wette abgegeben haben. Also viele Grüße an Max, Jens hat schon abgegeben, Scholzer84, Marc hat abgegeben, einige mehr. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich glaube, wir haben schon 20 Wetten, also super vielen Dank. Ich glaube, letztes Mal haben wir 500 oder 600 Euro an den Verein überwiesen. Das wollen wir jetzt natürlich toppen und wollen in diesem Jahr die 1.000 Euro knacken. Brauchen dafür aber mal noch mindestens 3 Wetten, nämlich die von uns. Und die haben wir beim letzten Mal noch gar nicht aufgenommen. Deswegen haut doch mal raus, was tippt ihr denn für als Saisonwette dieses Jahr?
Also ich wette, dass Aue am Ende der Saison nicht besser als der 5. Platz sein wird.
Oh Mann.
Da hast du ja richtig einen rausgehauen. Also mindestens 4. um den DFB-Pokal zu kommen.
Na, mal gucken.
Nicht besser als Platz 5. Das heißt, okay. Das heißt, Platz 5 gewinnst du schon die Wette. So, jetzt musst du aber mal, was legst du für einen Einsatz rein?
Wie immer 50 Euro.
Wie immer 50 Euro, alles klar. Und Martin tippt?
Ich sag, dass Marvin Stefaniak 3 Freistoßtore schießt.
Das ist auch naheliegend, aber ein guter Tipp. Schießt 3 Freistoßtore und wahrscheinlich auch 50 Euro.
Mindestens 3 oder exakt 3?
Natürlich mindestens 3.
Ja. Okay.
Ja. Und was tippe ich? Ich hatte vorhin eine gute Wette, aber die ist mir jetzt nicht eingefallen.
Wir können es auch immer noch rausschneiden, deine Wartezeit hier.
Sehr gut. Okay, dann machen wir das. Ich habe eine. Ich wette, dass derjenige Spieler, der die meisten Tore schießt in diesem Jahr, aktuell Stand jetzt, welchen haben wir heute, den 11., 12. Mai, 11. Mai noch nicht im Verein ist, also jedenfalls noch nicht, oder sagen wir mal, noch kein Spiel gemacht hat, das lasse ich mir mal noch offen. Ich glaube, der Torschützenkönig bei uns im Verein ist dieses Jahr aktuell noch nicht aufgelaufen für uns.
Aber nur mal zur Gegenfrage, hat nicht jeder Stürmer jetzt schon gespielt? Also jeder, der in Betracht kommt?
Ich gehe mal so durch. Kannst wahrscheinlich recht haben. Lass es mich doch einfach so formulieren.
Okay.
Mal gucken. Okay, das ist meine Wette. Ich will noch mal so einfach so, um so ein Gefühl zu geben, was denn so getippt wird. Viele Grüße an Volker. Volker tippt, wenn Stefaniak mindestens 15 Scorerpunkte schafft, dann gibt er wieder 20 Euro aus. Aktuell hat er ja schon 2. Also schauen wir mal, wie Marvin scored dieses Jahr. Vincentos 1109 auf Twitter tippt, dass in der dritten Liga nur ein sächsischer Drittligist den Aufstieg in die zweite Liga packt. Wer wird das wohl sein? Schauen wir mal. 20 Euro. Lukas Barth, viele Grüße, spendiert ein Nazarov-Trikot, muss mal gucken, wie wir das dann vergeben, wenn Nazarov der beste Elferschütze in dieser Saison wird.
Also in der Liga oder im Verein?
Nee, im Verein. Das hätte ich jetzt mal. Ich steht nicht drin in der Wette, aber das interpretieren wir einfach so im Verein. Dann gibt es ein Nazarov-Trikot. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Und viele Grüße an Jonas Müller, der auch über Twitter uns die Saisonwette reingebracht hat. Aue verwandelt mindestens 5 Freistoßtore direkt. Die hat er, muss man zugeben, noch vor der Saison uns abgegeben. Und ja, ein Freistoß ging ja schon mal gleich in der ersten Minute von Marvin Stefaniak rein. Deswegen wird auch die Wette wahrscheinlich hoffentlich verloren werden. Und viele Grüße an Feichenpower auf Twitter. Ich glaube, Daniel heißt er. Mhm. Der nämlich, ich glaube, dir, Martin, geschrieben hat, dass er wettet, dass in dieser Saison alle 3 Torhüter mindestens ein Spiel machen. Klevin hat ja aktuell die Spiele gemacht. Mendel, gehen wir mal von aus, macht auch noch seins. Und unser dritter Torwart Zetlak aus Jena kommt, soll auch noch ein Spiel machen. Mal gucken, wenn er verliert, auch 50 Euro in die Nachwuchsabteilung. Also wer bisher noch nicht seine Saisonwette abgegeben hat, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns bei Instagram einfach eure Saisonwette mit der Wette und eurem Einsatz. Wir nehmen sie in die Liste mit auf. Gucken während der Saison in den Folgen immer mal drauf und am Ende des Jahres gibt es dann in der Abschlussfolge die Auswertung und hoffentlich mehr als 1.000 Euro dann für das Säckchen von Erzgebirge Aue. Gut, schöne Seelentherapie mit euch, wollte ich mal sagen. Gibt mir wieder Kraft für das nächste Spiel. Auch so krass, ne? Jetzt diese englischen Wochen ist man auch nicht gewohnt mehr. So dieses Spiel, 2 Tage frei, Spiel, 2 Tage frei, Spiel. Muss ich mich echt auch dran gewöhnen.
Du wirst auch nicht jünger.
So sieht's aus. Schönes Schlusswort. Habt ihr sonst noch was?
Nö, von meiner Seite nicht.
Dann nochmal von unserer Seite vielen Dank an die ganzen Rückmeldungen, die wir sonst so bekommen, für die Likes. Teilt uns teilt uns in eurem Freundeskreis, Bekannteskreis. Viele Grüße an die Jungs, die mich im Stadion angesprochen haben. Ich habe mein Aue-Podcast-T-Shirt angehabt. Wenn sie uns hier hören, hat mich gefragt, ob ich einer vom Aue-Podcast bin. Und dann hat er mich erst mit dir, Martin, verwechselt, ob ich der aus dem Westen bin. Dann hat er gesagt, ach nee, dann bist du der immer die Statistik gemacht hat. Er hat gesagt, nee, das ist Tobi, der sitzt hier oben auch. Ja, dann bin ich halt der andere. Gut, dann war ich halt der andere. Ne? Naja, in dem Sinne, viele Grüße an alle, bleibt gesund und drückt die Daumen für unseren Verein. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.